Hallo und herzlich willkommen hier bei Mordgeschwafel, dem True Crime Podcast, der versucht, wirklich alle Ecken der menschlichen Psyche zu beleuchten. Hier ist wie immer euer Podcast-Host Odina und für die 10. Folge habe ich mir einen sehr besonderen Fall herausgesucht. Denn in der heutigen Folge behandeln wir mehrere komplexe und interessante Themenabschnitte des True Crime Milieus. Es geht etwa um große Themen wie die Todesstrafe und Mord an Kindern. In der Hauptrolle eine Mutter, welche nun mittlerweile seit 1997 in der Todeszelle sitzt. Doch zu Unrecht, wie manche Stimmen noch immer einwerfen, obwohl die Verurteilung rechtsmäßig abgelaufen ist und die Beweise erdrückend wirken. Doch hat sie wirklich das getan, was man ihr vorwirft? Oder wurde bei den Ermittlungen vielleicht nicht richtig hingesehen? Dieser und weiterer Fragen werden wir heute in unserem kleinen 10-Folgen-Jubiläum auf den Grund gehen. Die Triggerwarnung und weitere Hinweise findet ihr wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Dali Lynn Peckwood-Tier wird am 4. Januar 1970 geboren. Sie ist ein aufgewecktes und glückliches Kind, fühlt sich wohl in der kleinen Familie. Diese erlebt jedoch mit Dalis 7. Lebensjahr einen ersten Umbruch. Ihre Eltern lassen sich scheiden. Doch dieser Umbruch, welcher von vielen Erwachsenen aus geschiedenen Elternhäusern als traumatisch beschrieben wird, scheint auf Dali zunächst nicht negativ einzuwirken. Sie bleibt bei ihrer Mutter wohnen, welche nur wenige Monate nach der Trennung einen neuen Mann kennenlernt, Dennis. Dali baut schnell ein gutes Verhältnis zu ihm auf, während sie zu ihrem Vater nur hin und wieder Kontakt hat. Nicht besonders kalt, nicht besonders innig. Zu vergleichen vielleicht mit entfernten Verwandten, welche man nur zu besonderen Anlässen eine kurze Nachricht schreibt. Nun ist schließlich eine neue Vaterfigur in ihrem Leben. Dennis kommt ursprünglich aus Texas und gemeinsam entscheiden sich die drei dafür, genau dort einen Neuanfang zu wagen, in Rowlett, Texas. Dali findet in ihrem neuen Heim schnell Anschluss und baut sich einen neuen Freundeskreis auf. Vor allem in der Highschool ist sie sehr beliebt und verbringt viele schöne und unbeschwerte Jahre. Ihre Mutter arbeitet in einem Restaurant ganz in der Nähe. Dali hilft in diesem ab und zu nach der Schule aus und lernt so auch Darren kennen. Darren ist 2 Jahre älter als sie und geht auf dieselbe Highschool. Neben der Schule ist er in dem Restaurant in der Küche angestellt. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt sofort. Sie verstehen sich gut, lachen viel und spätestens nach dem ersten Date sind sie auch schon Hals über Kopf ineinander verliebt. Die beiden werden offiziell ein Paar. Doch als Darren die Highschool abschließt und nun aufs College geht, kommt es zum zweiten Umbruch in Dalis Leben. Da Dali noch 2 Jahre auf der Highschool vor sich hatte, konnten die beiden sich weiterhin nicht mehr so häufig sehen wie gewohnt. Das, was wohl bei vielen jungen Pärchen zu einem Beziehungsaus geführt hätte, ist für Dali und Darren kein Hindernis. Irgendwie schaffen sie es einfach immer, sich weiterhin in regelmäßigen Abständen zu sehen. Und somit verfliegen die Jahre, in denen Dali die Highschool und Darren das College abschließen. Nun steht dem jungen Paar nichts mehr im Weg. 1988 beschließen sie dann, dass es Zeit für den nächsten großen Schritt ist. Mit dem lang ersehnten Ja-Wort besiegeln sie die Ehe. Und Darren, welcher schon immer von der großen Selbstständigkeit geträumt hatte, gründet nun endlich seine eigene Firma. Diese stellt elektrische Geräte für Computer her. Zu der Zeit eine absolute Neuheit und dementsprechend verdient Darren auch besonders gut. So gut, dass das Paar buchstäblich den amerikanischen Traum lebt. In jungen Jahren schon in der Selbstständigkeit und nun besitzen sie auch ein schönes großes Haus in der Kleinstadt Rowlett für einen Kaufpreis von $144.000. Das Geschäft läuft. Es läuft sogar so gut, dass Dali selbst gar nicht arbeiten gehen muss. Sie schmeißt den Haushalt, während ihr Mann für die Firma arbeitet. Und von dem Geld ermöglichen sie sich mehrere Autos, Boote und unternehmen teure Reisen. Sie haben nun das Geld für die Dinge, die sie sich schon immer ermöglichen wollten. Für Dali bedeutet dies unter anderem Schmuck und mehrere Schönheitsoperationen. Alles in allem genoss die kleine Familie ihren guten Lebensstandard und als am 14. Juli 1998 ihr erstes Kind, Devin, auf die Welt kommt, scheint ihr Glück für immer besiegelt. Nur 2 Jahre später gebärt Dali ihr zweites Kind, Damon, und ein paar weitere Jahre später Drake. Die Kinder spielen häufig draußen und ihr Heimatort gilt als besonders sicher. Dali scheint wie für die Mutterrolle gemacht. Sie ist hingebungsvoll und leidenschaftlich. Zudem rund um die Uhr für die Kinder da, weil sie ja durch den guten Verdienst ihres Mannes nicht einer weiteren Arbeit nachgehen muss. Und so blüht Dali vollkommen in der Mutterrolle auf. Zudem veranstaltet sie regelmäßig größere Dinnerpartys bei sich im Garten und ist in der Nachbarschaft und in ihrem Freundeskreis ein hoch angesehenes Mitglied. Das Glück scheint perfekt. Es ist der 5. Juni 1996. Damon ist 5 Jahre alt, Devin 6 und Neuzuwachs Drake gerade einmal wenige Monate. Es scheint ein Tag wie jeder andere zu sein. Das eingespielte Team gestaltet ihren Morgen. Sie freuen sich riesig auf den bevorstehenden Geburtstag von Devin. Die Einladungen sind versendet und sonst sind auch alle weiteren Vorbereitungen getroffen. Die Kinder haben nun Ferien und Dali erhofft sich, durch die etwas lockerere Tagesplanung einfach mal ausruhen zu können. Seit Monaten hat sie kaum ein Auge zumachen können, was wohl ihrem Baby Drake geschuldet ist. Mit ihrem Mann klärt sie daher ab, dass er heute alleine mit dem Baby schlafen sollte und sie selbst mit den Jungs unten im Wohnzimmer einen entspannten Filmabend machen würde. Sie verspricht den Kindern, dass sie so lange wach bleiben dürften, wie sie wollen. Filme, Snacks und Popcorn stehen an dem Abend schon bereit. Doch das Beste kommt erst noch. Sie würden gemeinsam im Wohnzimmer schlafen. Für die Kinder das absolute Highlight. Und auch Dali erhofft sich, auf der Couch ein wenig Schlaf zu bekommen. Also kuschelt sie sich in einer Decke auf der Couch ein, der Film läuft und die beiden Jungs sitzen in ihren Schlafsäcken eingemurmelt auf der Erde. Der Filmabend kann beginnen. Es ist 2.31 Uhr in der Früh, als die Polizei in Waller, Texas einen Notruf erreicht. Janice Burgsblum ist für den Frühdienst eingeteilt und nimmt den Notruf entgegen. Am anderen Ende der Leitung ist Dali. In Wortfetzen schreit sie in einer zittrigen Tonlage, dass jemand in ihr Haus eingebrochen und auf sie und ihre Kinder eingestochen hätte. Ihre Kinder würden sterben. Janice sendet sofort Einsatzkräfte zum Haus der Familie Wautier. Währenddessen geht der Notruf weiter. In Wortfetzen gibt die junge Mutter an, geschlafen zu haben, als ein unbekannter Eindringling erst ihre beiden Kinder niederstach und dann versuchte, auch sie im Schlaf zu erstechen. Sie habe den Eindringling dann in die Flucht geschlagen. Dieser ließ die Tatwaffe, ein Küchenmesser, vor der Garage fallen. Der Täter sei nun in die Flucht geschlagen, sie habe aber das Küchenmesser reflexartig aufgehoben. Dieses Detail betont Dali immer wieder, dass sie das Küchenmesser aufgehoben habe und daher auch ihre Fingerabdrücke an diesem zu finden sein würden. Ihre größte Angst? Durch ihre Fingerabdrücke könnte sie ja vielleicht die Fingerabdrücke des Täters überdeckt haben. Die Worte Dalis hinterlassen einen merkwürdigen Beigeschmack. Warum sollte man sich in so einer Situation so sehr darauf fixieren, das Messer angefasst zu haben? Und sollte man in diesem Moment nicht eher besorgt sein um das Überleben der eigenen Kinder? Doch dies sind nur ein paar Gedanken im Hinterkopf, spielen zu dem Moment noch keine große Rolle. Innerhalb von nur 3 Minuten treffen die Polizei und ein Krankenwagen am Hause der Wautiers ein. Den Einsatzkräften wird gesagt, dass der Angreifer noch auf dem Grundstück sein könnte. Höchste Wachsamkeit ist geboten und die SanitäterInnen müssen sich zunächst im Hintergrund halten. Die Polizei dringt nun in das Haus der Wautiers ein und sofort macht sich ein furchtbares Gefühl in ihnen breit. Rot. Überall rot. Auf den Teppichen, an den Wänden, auf den Schränken. Einfach überall und inmitten des Schlachtfelds eine weinende Frau, Dali. Vor ihr auf dem Boden liegen 2 kleine Kinderkörper. Auf den ersten Blick lässt sich nicht erkennen, ob diese noch atmen. Zu groß ist die Blutlache, zu klein die Körper. Und zu weit weg stehen die BeamtInnen. Doch bevor sich die SanitäterInnen um die Kinder oder auch um Dali kümmern dürfen, muss die Polizei zunächst das Haus absuchen. In der Garage des Hauses entdecken sie, dass ein Fenstergitter durchgeschnitten worden ist. Dieses vermuten sie zunächst als einen möglichen Einstiegspunkt für den Eindringling. Diesem scheint die Flucht wohl gelungen zu sein. Von ihm ist weit und breit keine Spur. Nun dürfen auch die SanitäterInnen endlich in den Vordergrund treten. Sie überprüfen die Vitalzeichen der beiden Kinder und stellen fest, dass Damon noch atmet, wenn auch kaum spürbar. Er und seine Mutter werden sofort ins Krankenhaus gefahren. Dali erliegt mehreren Stichverletzungen und ein riesiger Bluterguss zieht sich von ihrem rechten Unterarm hin bis zu ihrem Ellenbogen. Ähnliche Blutergüsse erstreuen sich über ihren gesamten Körper. Zudem hat sie nur 2 Millimeter neben der Halsschlagader eine tiefe Schnittwunde. Die Narbe trägt sie bis heute und doch gibt sie an, selbst nicht genau zu wissen, woher ihre Verletzungen kommen. Sie kann nur vermuten, dass diese im Kampf mit dem unbekannten Mann entstanden sind. Als Dalis Mutter alarmiert wird und sofort in das Krankenhaus eilt, in welchem ihre Tochter untergebracht ist, nimmt ein zuständiger Arzt ihre Hand und sagt, dass ihre Tochter wirklich Glück hatte, zu überleben. Weniger Glück hatten Damon und Devon, welche ihren tödlichen Verletzungen unterliegen und nicht wie ihre Mutter 2 Tage später aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Die Ermittlungen laufen währenddessen auf Hochtouren. Der kleine und sonst so ruhige Ort ist entsetzt über die Tat und befürchtet, dass ein psychopathischer Killer unter ihnen leben könnte. Die gesamte Nachbarschaft wird befragt, doch niemand von ihnen habe in der Nacht des Geschehens etwas Auffälliges gesehen oder gehört. Somit befinden sich zu diesem Zeitpunkt alle ermittelten Hinweise im Haus der Familie Wautier. Die ermittelnden Beamtinnen werden später angeben, von Beginn an ein merkwürdiges Gefühl bei diesem Fall gehabt zu haben. Nicht zuletzt Dalis Aussage selbst wirft einige Fragen auf. Sie und ihr Mann werden getrennt voneinander über einen Zeitraum von 1 Woche hinweg insgesamt 3-mal verhört. Allmählich wenden sich die Ermittlungen gegen Dali und eine Mittäterschaft ihres Mannes wird direkt ausgeschlossen. Dali gibt in ihrem Verhör an, generell Erinnerungsstörungen an die grausame Nacht zu haben. Woran sie sich jedoch erinnern würde, wäre folgendes. Am Abend zuvor, dem 5. Juni, sei sie mit ihren beiden Jungs auf der Couch beim Fernsehen eingeschlafen. Ihr Mann Darren befinde sich zu dem Zeitpunkt mit ihrem 7 Monate alten Sohn Drake in der oberen Etage des Hauses und würde dort schlafen. Als Dali später aufwacht, habe sie einen unbekannten Mann in ihrem Haus gesehen. Sie näherte sich in ihrer Erzählung diesem und sieht, dass er ein Messer in der Hand hält und dieses bei seiner Flucht im Hauswirtschaftsraum fallen lässt. Sie habe dann selbst das Messer aufgehoben und erst dann erkannt, dass ihre beiden Kinder schwer verwundet auf dem Boden vor ihr liegen und auch sie selbst Wunden am ganzen Körper trug. Kurz darauf habe sie 911 gewählt. Seitdem frage sie sich nur noch, warum jemand etwas so Grausames ihr und ihren Kindern antun sollte. Und nach setzt sich für die ErmittlerInnen ein perfides Bild der besagten Nacht zusammen. Doch das Bild, welches nun langsam entsteht, zeigt nicht das einer liebevollen Mutter, welche innerhalb von Minuten des Kostbarsten beraubt wurde. Es zeigt das Bild einer Lügnerin, einer Selbstdarstellerin, welche ihre eigenen Kinder kaltblütig ermordete und sich womöglich anschließend selbst Verletzungen zuzog. Auffällig findet die Polizei zum Beispiel, dass Dali angeblich nicht wach geworden ist, während ein fremder Mann auf ihre Kinder einstach, welche direkt vor ihr auf der Erde lagen. Doch auch wenn man davon ausginge, dass Dali wirklich weiterhin geschlafen habe, scheitert die Story spätestens an dem vermeintlichen Fluchtweg des Eindringlings durch die Garage. In dieser kann nämlich kein einziger Bluttropfen sichergestellt werden und dementsprechend ist es mehr als nur unmöglich, dass der Täter selbst durch die Garage geflohen ist. Und auch wenn man die Garage nur als Einstiegspunkt in das Haus sehen würde, macht Dalis Geschichte keinen Sinn. Zwar ist das Fenstergitter durchgeschnitten, doch haben die Fensterbänke in der Garage immer noch eine deutlich sichtbare Staubschicht. Diese würde eben nicht so intakt sein, wenn jemand durch das Garagenfenster geklettert wäre. Zudem ist der Mulch in den Blumenbeeten, welche vor der Garage unter den Fenstern stehen, immer noch unberührt. Es ist folglich absolut auszuschließen, dass ein Einbrecher durch die Garage eingedrungen ist. Ungeklärt bleibt nur die Frage nach der Zugehörigkeit eines Fingerabdrucks, welcher auf der Fensterbank sichergestellt werden kann. Dieser kann nämlich keinem aus der Familie Wautier zugewiesen werden und auch die blutige Socke, welche etwa 75 Meter von dem Haus der Familie entfernt aufgefunden wird, wirft Fragen auf. An ihr haftet das Blut von Damon und Devon. Doch warum sollte ein potenzieller Täter eine einzelne Socke vom Tatort mitnehmen? Und wie sollte er überhaupt aus dem Haus geflohen sein? Die Haustür sowie Fenster im Haus der Wautiers waren nicht aufgebrochen und auch sonst können sich die ErmittlerInnen nicht erklären, wie ein Einbrecher ins Haus hätte einsteigen können. Der Täter muss also schon in dem Haus gewesen sein und dieses auch nicht mehr verlassen haben. Dali oder Darren Wautier. Nicht gerade in ein besseres Licht wird Dali durch ein Video gerückt, welches sie 8 Tage nach dem Mord in den Nachrichten zeigt. Das Video könnt ihr euch auch genauer auf dem Instagram-Account des Podcasts ansehen. Der Account ist auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt und lautet Mordgeschwafel Podcast. Es zeigt Dali neben weiteren Familienmitgliedern, wie sie vor dem Grab ihrer beiden Söhne steht. Dort feiern sie den 7. Geburtstag von Devon. Soweit vielleicht noch nichts sonderlich Unnormales, doch dann richtet sich der Fokus der Kamera auf Dali. Sie lächelt und singt das Lied Happy Birthday, während sie Silly Strings über die Gräber ihrer beiden Söhne versprüht. Für die, die es nicht wissen, Silly Strings ist ein Kinderspielzeug bestehend aus einer Aerosoldose, aus welcher man einen bunten und kontinuierlichen Strang sprühen kann. Diese Silly Strings werden typischerweise auf festlichen Anlässen verwendet, wie etwa an Silvester oder eben an Geburtstagen. Und nun sieht man nur 8 Tage nach dem Mord an ihren Söhnen, wie ihre Mutter lächelnd und singend diese Silly Strings direkt auf ihre Gräber versprüht. Was viele makaber und unverantwortlich, wenn nicht sogar verdächtig finden, rechtfertigt Dali rückblickend mit den Worten, er wollte eben 7 werden. Ich habe das Einzige getan, um ihn zu ehren und um ihn all seine Wünsche zu erfüllen, weil er nicht mehr hier war. Aber woher weißt du, was du tun würdest, wenn du deine 2 Kinder verlierst? Woher weißt du, wie du dich verhalten wirst? Und soweit hat sie sogar in Teilen recht. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Art des Trauerns und manchen sieht man so beispielsweise ihren Schmerz deutlicher an als anderen. Zudem kann man selbst wohl nie absolut wissen, wie man in solch einer Ausnahmesituation handeln würde. Aber ich persönlich bin mir trotzdem ziemlich sicher, das Letzte, was ich an ihrer Stelle getan hätte, wäre Silly Strings auf die Gräber der Kinder zu versprühen, welche gerade einmal eine Woche vorher doch noch vor ihren eigenen Augen gestorben sind. Doch ganz gleich, aus welchen Motiven heraus Dali gehandelt hat. Das Video bleibt in den Köpfen der Leute hängen und der Prozess beginnt am 6. Januar 1997 in Kerrville, Texas. Nun muss sich Dali vor der Jury behaupten, welche aus 7 Frauen und 5 Männern besteht. Die Staatsanwaltschaft ist gegen sie. Vor Gericht wird Dali als eine verwöhnte und materialistische Frau beschrieben, welche erhebliche Schulden, dafür aber wenig Geld habe. Dali führe einen verschwenderischen Lebensstil und dieser stehe nun wohl vor seinem Ende. Nach und nach häufen sich die Aussagen, Beweise und Anmaßungen gegen Dali Whittier und ihre vermeintliche Unschuld und das Bild setzt sich weiter zusammen. Den Geschworenen wird auch das berühmt-berüchtigte Silly Strings Video vorgelegt. Gezeichnet wird das Bild einer habgierigen Mutter, welche alles tun würde, um ihren verschwenderischen Lebensstil möglichst lange fortzuführen. So führt etwa die Staatsanwaltschaft an, dass sich Dali an der Lebensversicherung ihrer Jungs habe bereichern wollen. Hierbei würde sich jedoch, wie Rechtsanwalt Douglas Mulder einwirft, die Frage stellen, warum sie es dann auf die Lebensversicherung von in Anführungszeichen nur $10.000 abgesehen hat und nicht auf die $800.000 Lebensversicherung, welche auf ihren Mann abgeschlossen worden ist. Eingeworfen wird auch die Frage danach, warum sie ihren jüngsten Sohn hätte am Leben lassen sollen. Dalis Rechtsanwalt wirft zudem ein, dass es keine ZeugInnen, kein Motiv und auch kein Geständnis geben würde. Außerdem gibt er an, dass eine Inszenierung des Tatorts äußerst unrealistisch wäre. Das sieht Tatortberater James Cohn jedoch ganz anders. Er bezeugt vor Gericht, dass die Hinweise sehr wohl darauf hindeuten, dass der Tatort inszeniert worden ist. Und auch die Verletzungen Dalis werfen mehr Fragen als Antworten auf. Zwar gibt ein Chefarzt aus San Antonio vor Gericht an, dass vor allem die Wunde an Dalis Hals nicht auf ein Selbstverschulden hindeutet. Jedoch widerspricht sich dies mit mehreren Aussagen der behandelnden Ärzte und Ärztinnen, welche die Polizei schon mehrfach darauf hingewiesen haben, dass die Wunden sehr wohl selbst beigefügt sein können. Und auch sonst können die wenigen Indizien, welche gegen Dalis Täterschaft sprechen würden, schnell entkräftet werden. Nun liegt es an der Jury, über das Schicksal der jungen Frau zu entscheiden. Am 1. Februar 1997 wird das Urteil verkündet. Das Gericht befindet Dali Whittier für schuldig am Mord von Damon und des Kapitalmordes an Devin. 3 Tage später wird sie für die Todesstrafe durch die Giftspritze verurteilt und somit ist es vollends zusammengesetzt, das Bild, welches so viele schon von Dali hatten. Sie selbst möchte es nicht auf sich sitzen lassen und versucht 2-mal vor Gericht Berufung einzulegen. Doch ohne einen neuen Beweis, ohne einen entlastenden Ermittlungsansatz, kommt die Berufung nicht durch und beide ihre Versuche werden abgelehnt, Dalis Schicksal somit besiegelt. Als Einordnung, nur 0,1% der verurteilten Frauen in den Gefängnissen der USA sitzen in der Todeszelle. Seit 1976 wurden in den Vereinigten Staaten, in Anführungszeichen, nur 14 Frauen hingerichtet. Sie alle saßen etwa zwischen 10 bis 20 Jahre in der Haft, bis sie durch die Giftspritze oder durch den elektrischen Stuhl hingerichtet worden sind. Dali Whittier wird nun wohl eine dieser Frauen werden. Ein weiterer Name auf der Liste und bis dahin muss sie warten. Als im Juni 2011 Darren Whittier auch noch offiziell die Scheidung von seiner Frau einreicht, löst sich Dalis letzter Strang zur Außenwelt. Laut Darren ist ihnen die Entscheidung sehr schwer gefallen und er glaube noch immer, dass Dali unschuldig ist. Ihre Ehe stünde jedoch seit ihrer Verhaftung und der Verurteilung auf der Kippe. Mittlerweile sind seit Dalis Inhaftierung etwa 24 Jahre vergangen und noch immer beteuert sie ihre Unschuld. Liebende Mutter oder grausames Monster? Die Stimmen um Dalis Urteil sind bis heute nicht verstummt. Und auch ich bin in meiner Recherche immer wieder auf Punkte gestoßen, an welchem ich für mich persönlich keinen befriedigenden Schluss um ihre Täterschaft finden konnte. Um der Frage ihrer Schuld oder Unschuld besser nachgehen zu können, möchte ich mit euch zunächst alle Auffälligkeiten durchgehen, welche für Dalis Täterschaft oder eben mit Täterschaft sprechen würden. Der Einstieg. Wer in ein Haus einbrechen möchte, sucht zum Beispiel nach offenstehenden Fenstern, angelehnten Türen oder weiteren einfachen Einstiegspunkten. Aus mehreren Vernehmungen Dalis kann man entnehmen, dass der Eindringling durch ein Garagenfenster eingestiegen sein soll. Tatsächlich ist auch das Fenstergitter eines Fensters von außen durchgetrennt. Das könnte natürlich anmuten lassen, dass sich jemand durch dieses Fenster Zugang in die Garage verschafft hat und so ins Haus eindringen konnte. Ein Einstieg durch die Garage wird von den ErmittlerInnen dennoch ausgeschlossen. Zum einen sind die Beete unterhalb dieses Fensters unberührt, und zum anderen hat die Fensterbank unter dem Fenster eine deutlich sichtbare Staubschicht. Hätte sich jedoch jemand Zugang durch das Fenster verschafft, müsste man dementsprechende Spuren im Beet und auf der Fensterbank feststellen können. Hinzu kommt auch noch, dass der Garten der Familie Wautier mit einem etwa 2,5 Meter hohen Zaun umzäunt ist. Diesen hätte man überwinden müssen, um überhaupt aufs Grundstück der Familie zu gelangen. Das Tor war aber verschlossen und die weißen Latten wiesen auch keinerlei Spuren auf, welche darauf hinweisen würden, dass jemand über sie geklettert war. Keine Schuhabdrücke, kein Stoffstück, welches dort hängen geblieben ist oder ähnliches. Sowohl durch die Garage als auch durch den Garten kann folglich niemand Unbefugtes weder ins Haus eingestiegen noch aus diesem geflohen sein. Auch sind die weiteren Fenster des Hauses sowie die Eingangstür unberührt. Das Motiv. Wenn man nun dennoch annimmt, dass eine Person sich, wie auch immer, von außen ins Haus Zutritt verschafft hat und dort zwei Jungen und ihre Mutter attackierte, so stellt sich die Frage nach dem Warum. Welches Motiv sollte so eine Person haben? Eine finanzielle Bereicherung bzw. Habgier kann zumindest ausgeschlossen werden. So liegt beispielsweise auch nach der Flucht des Täters noch immer hochwertiger Schmuck auf der Küchentheke und auch weitere Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Wenn Habgier nun also ausgeschlossen werden kann, bleiben noch Motive wie etwa Mordlust oder Rache. Diese Motive würden auf eine eher geplante Tat hindeuten. Die Tat wirkt jedoch, wenn sie denn von einem Eindringling verübt wurde, unüberlegt. Beide Elternteile und die drei Kinder sind zu Hause. Das sind sozusagen 5 Personen gegen eine einzelne. Und somit ist die Chance, wenn man es denn geplant hatte, alle umzubringen, bevor eine der weiteren Hilfe ruft, ziemlich gering. Und da ist noch ein kleines, aber wichtiges Detail, was bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist. Die Tatwaffe. Jemand hat sich nun also, in der Theorie, aus einem Motiv, welches nicht Habgier sein kann, Zutritt zum Haus der Wautiers verschafft. Diese Person trägt jedoch scheinbar keine Tatwaffe mit sich, sondern nimmt sich im Affekt oder geplant ein Messer aus dem Messerblock in der Küche, um dann 2 Jungs und ihre Mutter zu erstechen. Diese Tat mutet eher nicht nach einer spontanen Übersprungshandlung an. Warum also sollte die Person dann das Messer der Familie nehmen? Außerdem wird ein 2. Messer im Haus der Familie gefunden. Es ist das Messer, mit welchem das Fenstergitter aufgeschnitten worden ist. Das Fenster kann aber, wie bereits erwähnt, als Einstiegspunkt absolut ausgeschlossen werden und das Messer selbst gehört vermutlich auch der Familie Wautier. Der Tathergang. Ein Eindringling ist nun also, wie auch immer, ins Haus eingestiegen, hat sich spontan oder geplant das Messer aus dem Messerblock genommen. Der Eindringling verlässt die Küche und sieht im Wohnzimmer die schlafende Dali auf der Couch und ihre beiden Söhne friedlich schlafend auf dem Boden liegen. Und dieser Eindringling tötet zuerst die Kinder? Würde diese Person nicht eher zuerst die stärkere Person quasi aus dem Weg schaffen und dann erst die Kinder? Der Eindringling läuft doch die ganze Zeit Gefahr, dass, wenn schon der Vater Darren nichts mitbekommt, die Mutter doch aufwacht und Hilfe holen könnte. Es werden jedoch zuerst die Kinder angegriffen. Dali wacht nun auf und gibt an, dass der Angreifer, welcher zuvor noch auf ihre Kinder eingestochen hätte, durch den Abstellraum bzw. durch die Garage geflohen ist. In der Garage wurde jedoch kein einziger Bluttropfen, geschweige denn ein blutiger Schuhabdruck gefunden. Der Eindringling hat nach Dali aber auf jeden Fall diesen Fluchtweg genommen. Das ist zumindest eine der Aussagen, auf welchen Dali beharren wird. Sie selbst ändert nämlich dreimal ihre Aussage und es sind nicht kleinere Details, welche sich unterscheiden, sondern praktisch der gesamte Tathergang. In keiner dieser Vernehmungen aber kann sie den Täter beschreiben, obwohl sie diesem direkt gegenüberstand. Auch wird kein Blut auf der Couch gefunden, auf welcher sie eigenen Aussagen nach gelegen hat, als sie angegriffen worden ist. Dafür wird aber im Waschbecken der Küche durch den Einsatz von Luminol eine riesige Menge Blut im Abfluss sichtbar. Dies lässt Rückschlüsse darauf ziehen, dass sich Dali selbst über eben diesem Waschbecken den Hals aufgeschnitten haben könnte und anschließend versuchte, das Becken irgendwie wieder zu säubern. Dalis Verhalten. Natürlich sollte ein Verhalten nicht als Indiz für eine Täterschaft gelten. Und dennoch finde ich drei Punkte so auffällig, dass ich sie an dieser Stelle gerne mit einbringen möchte. Als ich mir beispielsweise den Notruf, den Dali getätigt hat, angehört habe, hatte ich relativ schnell ein flaues Gefühl in mir. Während Dali den Notruf absetzt, liegen ihr ihre beiden geliebten Söhne vor den Füßen. Sie weiß nicht, ob diese noch leben oder nicht. Sie weiß nur, dass sie angegriffen worden sind und ihre Babys, wie sie sie nennt, sterben könnten. Und in diesem Moment des absoluten Schmerzes und der absoluten Ungewissheit merkt sie auffällig häufig an, dass sie das Messer, die Tatwaffe, aufgehoben hat und man nun nicht mehr die Fingerabdrücke des Täters feststellen könne. Und das fühlt sich für mich jedenfalls aus mehreren Gründen heraus einfach falsch an. Warum sollte man, während einem die eigenen Kinder sterbend vor den Füßen liegen, mehrfach quasi anmerken, dass man selbst die Tatwaffe berührt hat und deswegen, aber auch nur deswegen, auf jeden Fall die eigenen Fingerabdrücke auf eben dieser Waffe sein sollten? Warum sollte man so häufig und wirklich exzessiv betonen, dass man höchstwahrscheinlich nicht die Fingerabdrücke von dem eigentlichen Täter entdecken könnte? Und egal, wie ungern ich das sagen möchte, dieses exzessive darauf hinweisen wirkt zumindest erstmal auffällig. Und auch auffällig finde ich, dass Dali sich zu keinem Zeitpunkt während ihrer Behandlung im Krankenhaus um ihren Sohn Damon oder Devin gesorgt hat. Sie hat nie danach gefragt, ob sie den Angriff wirklich nicht überlebt haben, obwohl Devin sogar ja mit ihr ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Es wirkt fast so, als schien sie ganz genau gewusst zu haben, was für Verletzungen unter der Blutschicht verborgen sind und wie gering die Überlebenschancen ihrer Söhne waren. Und nicht zuletzt die Aktion mit den City Strings, welche sie nur wenige Tage nach dem Mord an ihren Söhnen auf ihre Gräber gesprüht hat. Und noch einmal, mit der letzten Kategorie, Dalis Verhalten, möchte ich nicht sagen, dass das konkrete und verdächtige Indizien gegen Dali sind. Ich wollte diese Punkte nur der Vollständigkeit halber erwähnen, denn nur so könnt ihr euch eine eigene Meinung zu dem Fall bilden. Eben dadurch, dass ich euch möglichst viele Fakten, aber auch Vermutungen präsentiere. Alles in einem lässt der Fall Dali Wotir ziemlich viele Fragen offen und bei mir bleibt auch nach intensiver Recherche einfach ein komisches Gefühl zurück. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Dali wirklich das Opfer und die unschuldige Mutter ist, als welche sie sich präsentiert. Für mich sind da einfach viel zu viele Widersprüchlichkeiten in ihren Aussagen und auch in den gesicherten Beweisen. So ziemlich alle Ermittlungsansätze sprechen einfach gegen sie. Ich komme jedoch ziemlich ins Hadern, weil fest von ihrer Alleintäterschaft ausgegangen wird. Für mich kommt immer wieder die Frage auf, warum nicht auch gegen ihren Mann ermittelt worden ist. Schließlich war er ebenfalls im Haus und hätte genauso gut wie Dali in die Tat involviert sein können. Das ist zum Beispiel einer der Ansätze, welchen ich für mich persönlich nicht komplett ausschließen kann und möchte. Die Ermittlungen wirken nämlich relativ schnell einseitig und ausschließlich auf Dali festgelegt. Meiner Meinung nach gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten, was in der Tatnacht passiert sein könnte. Eine davon ist die offizielle. Dali hat selbst ihre beiden Söhne ermordet, den Einbruch inszeniert und sich selbst Kampfverletzungen zugefügt oder sogar versucht, sich durch diese das Leben zu nehmen. Ein anderer Tathergang könnte aber so lauten. Dalis Mann selbst hat die Kinder umgebracht. In einer Rangelei mit ihm könnten beispielsweise auch die Verletzungen an Dali entstanden sein. Vielleicht hatte ihr Mann etwas gegen sie in der Hand und daher hat auch sie sich gestellt und nie gegen ihren Mann ausgesagt. Oder eben beide sind an der Tat beteiligt gewesen. Doch wie man es dreht und wendet, es bleiben ziemlich viele Fragen offen. Vielleicht habt ihr für euch ja sogar eine Antwort gefunden oder zumindest eine Tendenz, ob ihr an Dalis Unschuld, Täterschaft oder Mittäterschaft glaubt. Ich kann für mich persönlich Ersteres, also ihre Unschuld, eigentlich ganz klar ausschließen und würde gerne mal eure Meinung hören. Auf Instagram zum Beispiel findet ihr unter dem Namen Mordgeschwafel Podcast den offiziellen Account für diesen Podcast und könnt euch dort Fotos, Videos und weiteres Material zum Fall angucken oder eben anhören. Gerne können wir dort auch nochmal gemeinsam eine kleine, große Diskussion starten, was eure Meinung zu dem Fall ist. Glaubt ihr an Dalis Unschuld, Mitschuld oder alleinige Täterschaft? Und ich hoffe, dass ihr trotz des intensiven Falls heute noch eine schöne restliche Woche habt, ein wenig auf andere Gedanken kommt und ja, wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis zum nächsten Fall.